Ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten. Die können, stehen vielleicht dazu auf. Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit. Und bitte heilige uns durch die Wahrheit. Amen. Diesen Monat ist ja wieder die Predigtreihe dran. Ich bin ja immer alle 3 Monate dran und dann habe ich 1 Monat lang zu predigen. Die Ausnahme wird sein nächsten Sonntag, da kommt der Bruder Kochlovius zu uns. Für manchen ist er bekannt. Das ist ein gesegneter Mann, hat viele Jahre in Krelingen dort angehende Pastoren geschult und hat mittlerweile auch einen anderen Auftrag vom Herrn bekommen. Ist ein sehr, sehr gesegneter Mann auch im Wort. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Und diesen Monat geht es in der Predigtreihe um ein Thema, was nicht leicht ist, wo man wahrscheinlich auch sehr, sehr wenig drüber hört, aber was ganz wichtig ist. Das Thema der Predigtreihe in diesem Monat ist der Tod, die Sterbebegleitung und die Trauer. Ich bin jetzt mittlerweile auch seit 20 Jahren Christ und ich habe leider nie in den Gemeinden Jesu etwas gehört über, wie begleitet man jemand, der stirbt und wie gehe ich mit Trauer um. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man darüber mal eine Predigtreihe hält, weil ich das wichtig finde, weil wir alle als Menschen und auch als Christen mit dem Tod konfrontiert werden. Hier sind wahrscheinlich viele Menschen, die schon auch Leute begleitet haben, die Abschied nehmen mussten von Menschen. Vielleicht sind hier auch schon einige Menschen, die kurz vor dem Tod selbst schon mal waren. Und heute Abend ist das Thema, was ist der Tod? Nächsten Sonntag dann, nicht, also übernächsten, da kommt der Kochlovius ja, ist dann das Thema, wie begleite ich einen Sterbenden? Und am letzten Sonntag das Thema, wie trauere ich eigentlich? Was ist Trauer eigentlich? Und wie gehe ich damit um? Am Anfang möchte ich uns etwas vorlesen. Ein Gedicht, meine Spuren. Was werde ich einmal hinterlassen, wenn ich von hinnen scheiden muss? Wenn ich im Tode werd erblassen, ist das der Weisheit letzter Schluss? Die Spuren, die ich einmal machte, was sagen diese von mir aus? Was ich gewerkt und was ich dachte, war das ein kleiner Wink nach Haus? Hab ich die Menschen eingeladen, dem Gott zu trauen unbeschränkt? Hab ich erzählt vom Herrn der Gnaden, der unser aller Wege lenkt? Hab ich auf Jesus hingewiesen, der uns erlöst mit seinem Blut? Hab ich in Nöten den gepriesen, der gern aus Gnaden Wunder tut? Im großen Meer der Ewigkeiten verliert sich einmal meine Spur. Doch Jesus lehrt für alle Zeiten, hab keine Angst und glaube nur. Komm heim zu mir, stell ein dein Schaffen, zieh jetzt ins Reich der Himmel ein. Gib ab dein Schwert, all deine Waffen, du sollst auf ewig bei mir sein. Jetzt ist der Glaubenskampf beendet, nun ruhst du aus auf immer da. Bei Jesus, welcher Segen spendet, sag doch, ist das nicht wunderbar? Dieses Gedicht hat mich sehr bewegt, meine Spuren. Wir alle auf dieser Welt hinterlassen Spuren. Und spätestens, wenn es zum Ende geht, zu unserem Lebensabschnitt, die letzte Strecke, dann wird uns, glaube ich, manches nochmal bewusst werden. Ich war in meinem Leben an manche Sterbebette. Ich durfte ein paar Menschen begleiten bis zum letzten Atemzug. Wir durften einiges erleben. Eines der größten Erlebnisse war der Heimgang von meinem Dada. Das war für mich eines der größten Erlebnisse in meinem Leben. Ich habe manchen Menschen begleitet bis zum Schluss. Ich habe viele, viele Dinge erleben dürfen. Ich habe 2 Mal mit Menschen noch Seelsorge machen dürfen. Mit einem Menschen vor seinem Tod durfte ich noch mal mit ihnen zum Herrn gehen und alles abladen, was ihn belastet hat. Und dieser Mensch hat meine Hand gegriffen und hat gesagt, warum habe ich das nicht früher getan? Und ich habe diesem Menschen gesagt, wichtig ist, dass du es getan hast. Ich habe viele Erlebnisse erlebt am Sterbebett. Da könnte ich heute locker noch den ganzen Abend füllen mit Predigten. Aber ich möchte etwas Generelles sagen zu dem Thema Tod. Bei der Sterbebegleitung und später bei der Trauer werde ich einiges noch Persönliches sagen, auch von meinem Leben und von meinen Erfahrungen. Aber heute möchte ich etwas Generelles sagen. Der den Tod vorausgehende Prozess des Sterbens wird in der Regel durch den Ausfall einer der drei miteinander verbundenen lebenswichtigen Funktionen von Atmung, Kreislauf und zentralen Nervensystem eingeleitet. Das sind die Dinge, ohne die kein Mensch leben kann. Wir alle brauchen die Funktion der Atmung. Wir alle brauchen einen funktionierenden Kreislauf. Und wir alle brauchen zentralen Nervensystem, dass unser Gehirn mit Sauerstoff und Blut versorgt wird. Und wenn diese Dinge irgendwo aus den Fugen geraten und alle drei zusammen nicht mehr funktionieren, dann ist man tot. Man spricht von einem sogenannten klinischen Tod. Das ist der Stillstand des Herzens und der Atmung. Das ist, wenn die Atmung aufhört, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann spricht man vom klinischen Tod. Es gibt auch einen sogenannten Hirntod. Das bedeutet, dass alle Hirnfunktionsströme ausfallen. Dass es nichts mehr gibt, was dort irgendwo strömt. Dann spricht man vom sogenannten Hirntod. Das ist auch der Tod. Es gibt vier ganz wichtige Zeichen, dass jemand tot ist. Das erste ist, alle drei Dinge funktionieren nicht mehr. Keine Atmung, kein Kreislauf, das zentrale Nervensystem ist aus. Eine zweite Sache, die heutzutage bei Leuten auch angewandt wird, um den Tod sicher festzustellen, sind die sogenannten Todesflecken. Das kann man erkennen bei den Menschen. Als unser Herr Jesus am Kreuz starb, ich komme nachher auf die Bibelstelle, hat man einen Speer in die Seite gestochen und es kam Wasser und Blut raus. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass er tot war. Denn wenn der Mensch stirbt, öffnen sich diese sogenannten Kapillaren und Wasser vermischt sich in den Blutkreislauf und es fließt Wasser und Blut, was jetzt nicht der Fall wäre. Wenn man lebt, fließt kein Wasser und Blut, sondern nur Blut. Aber wenn man tot ist und man würde reinstechen, dann kommt Wasser und Blut. Deswegen war das ein ganz wichtiges Zeichen, als Jesus am Kreuz starb und Wasser und Blut rauskam, war medizinisch für jeden, der ein bisschen Ahnung davon hat, klar, er ist tot. Das ist eins der wichtigsten Zeichen auch am Kreuz, dass Jesus tot war. Und was man dann eben halt auch eintritt, wenn man tot ist, die sogenannte Leichenstarre oder Totenstarre. Diese Zeichen sind ganz klare Zeichen dafür, dass der Mensch tot ist. Warum sage ich das am Anfang so krass? Weil es viele, viele Leute gibt, die von sogenannten Todeserfahrungen sprechen. Da sind Leute außer sich gewesen und haben dann gesagt, sie haben ein Licht gesehen und es war so ein schönes Gefühl. Sie sind durch einen Tunnel gegangen und dann sind sie wieder zurückgekommen und sogenannte Todeserlebnisse. Kübler-Ross und Moody haben Bücher geschrieben. Das ist Hirnspinsterei. Merkwürdigerweise, die Bibel spricht eben halt anders davon. Die Bibel sagt, dass der Tod nach dem Tod das Gericht folgt. Wir müssen alle vor Gott, alle. Und merkwürdigerweise haben diese Menschen alles Erlebnisse gehabt, obwohl sie nicht Jesus kannten, die wunderbar und schön waren. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wenn ich ohne Jesus in die Ewigkeit gehe, bin ich verloren. Da sagt die Bibel nicht von schönen Gefühlen und von Licht und den Herrn sehen, sondern da ist Dunkelheit, tiefste Dunkelheit und Pein und Qual. Und deswegen lehne ich solche Berichte ab, wo ungläubige Menschen über den Jenseits berichten, wie schön es da wäre und sie wünschen sich zu sterben. Komischerweise sind diese Menschen überhaupt nicht mit Gott versöhnt. Sowas müssen wir von der Bibel ablehnen. Das ist Lüge vom Teufel. Deswegen habe ich am Anfang diese krassen Dinge gesagt, um ganz klar zu machen, wenn wir über den Tod sprechen, dann meine ich diesen Tod, der endgültige und nicht Scheintote. Es gibt auch Scheintod. Ich möchte heute Abend keinen medizinischen Beitrag halten. Da müsste man einen Arzt erholen, der uns mal was sagen kann über diesen Tod. Aber Scheintod ist nicht tot. Es gibt Bereiche, wo man zwischen Tod und Leben noch schwebt. Das berichtet die Bibel übrigens auch. Und da werde ich nachher noch ein paar Dinge zu sagen. Sondern ich spreche von dem Tod. Der Tod ist in dem Moment eben halt tritt er ein, wenn diese Dinge passieren. Und vielleicht haben wir alle unsere Erlebnisse auch schon gehabt. Was ist der Tod eigentlich? Wir lesen in der Bibel in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt also, ohne Sünde gäbe es gar keinen Tod. Und das Ergebnis der Sünde ist letztendlich der Tod. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er stirbt, sondern lebt. Dadurch, dass der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, hat der Mensch durch den Sündenfall den Tod geholt. Das war nicht in Gottes Plan, dass der Tod uns alle anhat. Wir alle werden eines Tages sterben müssen. Es sei denn, wir gehören zu dieser Gruppe der Menschen, die zur Entrückung dabei sind. Die werden dann so verwandelt werden. Die werden den Tod nicht schmecken. Das ist ein besonderes Ereignis, was Gott für diese Heimholung der Gemeinde sich ausgedacht hat. Aber ansonsten muss jeder Mensch diesen Tod sterben. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und nicht so, wie es manchmal in anderen Religionen gelernt wird, auch im Buddhismus oder in anderen Religionen, der Reinkarnation. Das heißt, die Seele lebt immer weiter. Und je nachdem, wie ich gut war, dann entwickle ich mich immer mehr, bis ich irgendwann in Nirvana bin und völlig aufgelöst bin. Das ist nicht biblische Lehre. Die Bibel sagt, nach dem Tod einmal sterben und danach das Gericht. Ich könnte natürlich jetzt behaupten in der Bibel, das gibt Leute, die sind mindestens zweimal gestorben. Jetzt wird ihr guckt, macht ihr alle große Augen. Einen kennt jetzt sogar alle. Lazarus. Lazarus war tot. Der Herr hat ihn zurückgerufen und eines Tages musste er wieder sterben. Der arme Kerl musste zweimal sterben. Der Jüngling, den Elisa ins Leben zurückgerufen hat, der musste auch später wieder sterben. Ich bewundere die nicht. Ich möchte den Tod nicht zweimal erleben. Ich bin froh, dass ich einmal das hinter mir haben muss. Deswegen bewundere ich Lazarus nicht. Also die Bibel sagt, es gibt nicht 40 verschiedene Leben, sondern ein Leben und danach das Gericht. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Für die Bibel ist der Tod kein Freund und auch für uns Christen nicht. Manche Christen sind oberfromm und so, die meinen so, der Tod, das ist so gar nichts los. Das ist alles so locker vom Hocker. Der Tod wird als Feind bezeichnet und der Tod ist etwas Unmenschliches und etwas nicht Gottgewolltes. Es ist letztendlich eine Inspiration des Satans, weil der Satan die Sünde geschaffen hat. Er ist der Vater der Lüge, der Vater der Sünde. Und der Teufel hat den Tod produziert, könnte man sagen, so wie Gott das Leben ist. Und deswegen ist es völlig natürlich, wenn wir auch trauern und wenn wir den Tod nicht mögen. Und das merken wir doch alle, wie der Tod das Leben zerstört. Wie wir Abschied nehmen müssen von lieben Menschen, die nicht mehr da sind, die uns fehlen auf dieser Erde. Da werde ich später noch drauf hinkommen, beim Thema Trauer. Aber der Tod ist nicht unser Freund. Der Tod ist unser Feind. Aber wir dürfen als Kinder Gottes wissen, eines Tages wird er völlig weggetan werden. Wenn wir beim Herrn Jesus sind in der Ewigkeit, da gibt es kein Tod mehr, kein Sterben mehr. Ein für allemal ausgelöscht. Ich freue mich darauf. Die Bibel geht noch weiter und schreibt in Römer Kapitel 5, Vers 12 etwas Wichtiges. Da steht, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir wissen von der Bibel, dass durch den Sündenfall Adams wir alle diese Erbsünden mithaben. Das zeigt sich darin, dass wir alle sterben müssen. Und das ist der Beweis, dass wir auch alle Sünder sind. Es gibt in der Bibel aber zwei Menschen, die mussten nicht sterben. Kennt ihr die? Einer ist Henoch. Er wandelte mit Gott und wurde irgendwann weggeholt. Und der andere ist Elia. Mit feurigen Wagen ab in den Himmel. Die haben den Tod nicht geschmeckt. Trotzdem waren sie Sünder. Oder ist hier einer da drinnen, der behauptet, dass Henoch nicht gesündigt hätte? Und Elia? Die Bibel lehrt, es gab nur einen Menschen, der nicht gesündigt hat. Das ist der Mensch und Gottes Sohn, Jesus Christus. Aber dadurch, dass ein Mensch stirbt, zeigt er letztendlich, ob er will oder nicht, er ist ein Sünder. Denn der Tod kann nur dahin dringen, wo Sünde ist. Und wir müssen bekennen, wir sind Sünder. Ich werde nachher aber noch etwas sagen über die Folgen. Römer 6, Vers 23, das habe ich vorhin schon gesagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist letztendlich das Endergebnis der Sünde. Sünde führt immer zu Tod. Sünde zerstört. Das Endergebnis der Sünde ist immer Zerstörung, nicht Leben. Und deswegen bin ich dankbar, dass der Herr Jesus uns nicht in diesen jämmerlichen Zustand lässt, sondern dass er uns eines Tages verwandeln wird. Dass wir ein Herrlichkeitsleib bekommen. Ich bin Gott dankbar, dass wir nicht ewig jetzt hier leben müssen in der Sünde. Oder ist hier jemand, der sich freuen würde, wenn der Herr uns in der Ewigkeit hier in der Sünde lassen würde? Also ich bin meinem Herrn dankbar, dass er mich eines Tages abruft. Ich möchte hier nicht ewig in der Sünde leben. Ich bin froh, dass ich eines Tages mal leben darf ohne Sünde. Ohne Tod, ohne Satan. In völliger Harmonie mit Gott. Das ist mein Wunsch. Und ich bin Gott dankbar, dass er auch mich eines Tages abruft. Ich bin nicht lebensmüde. Ich lebe gerne. Aber wenn mein Tag kommt, dann kommt er. Dann gehe ich heim zu ihm, der das Leben ist. Das Bessere kann mir gar nicht passieren. Ich bin gerne hier und ich lebe gerne hier. Aber wenn mein Tag kommt, dann bin ich bereit. Ich will da sein, wo Jesus ist. Da ist Leben. Und Jesus hat uns, wir haben in der Freizeit über den Himmel gehört. Wir haben in den Hauskreisen das Thema der Himmel gemacht. Ich hoffe, dass ihr alle so ein bisschen Geschmack bekommen habt auf den Himmel. Auf die neue Erde. Das ist unser Ziel. Und der Tod, sagt die Bibel, ist auch immer mit Angst verbunden. In Psalm 55, Vers 5, da schreibt David: Mein Herz bebte in meinem Innern und Todesschrecken haben mich befallen. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes kannte Todesschrecken. Und wenn wir am Sterbebett schon mal waren, dann werden wir merken, dass das auch für Christen etwas ist, was sie auch durchmachen müssen. Jeder Christ, auch jeder Gläubige, wird in einen sogenannten Todeskampf hinein müssen. Nicht alle gleich, manche müssen mehr in den Todeskämpfen durch. Mancher wird schneller heimgeholt vom Herrn, das ist Gottes völlig souveräne Entscheidung. Aber den Todesschrecken kriegen wir auch mal zu spüren. Den Tod selbst, den werden wir nicht mehr schmecken, weil der Tod besiegt ist. Darauf komme ich nachher. Das ist wichtig. Wir müssen sterben, aber den Tod wird ein Gläubiger nicht mehr schmecken. Spurgeon hat ein wunderschönes Gleichnis gegeben. Er hat gesagt, ein Hund mit großen Zähnen, wenn der einen beißt, das tut weh. Aber der Schatten eines Hundes kann nicht mehr beißen. Und so ist der Tod für uns Christen. Wir nehmen ihn schon wahr im Sterben, aber in seiner Vollmacht ist er entmachtet durch Jesus. Das ist ein ganz großer Trost für uns Christen. Wenn unsere letzte Sekunde kommt, wenn der Tod uns greifen will, in dem Moment, wo wir zwischen Ewigkeit und Erde sind, ist Jesus da und der Tod hat keine Chance. Sterben müssen wir, aber durch das Tal gehen wir auch nicht allein. Da ist er bei uns. Und das durfte ich, solange ich auf Sterbebetten war, immer wieder erleben, dass als die Sekunden gekommen sind, da hat man manchmal greifbar gemerkt, jetzt kommt Jesus. Und auf ihn ist Verlass. In 2. König, Kapitel 20, lesen wir von einem gläubigen König, Hiskia. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Ist es nicht ein Trost für uns, dass Männer Gottes auch diese Todesangst kannten und auch nicht so bereit waren, so himmeljubelnd, jauchzend in den Tod zu gehen, sondern auch sie haben am Leben, wie wir auch, gehangen. Und die Bibel berichtet das so ganz offen und ehrlich. Auch ein Mann Gottes wie Hiskia weint, als er das hört. Und das durfte ich auch erfahren in den Sterbebetten, wo ich war. Dass gläubige Menschen, obwohl sie diese Zuversicht hatten, sie gehen heim, waren aber auch Tränen da. Die älteren Menschen mussten ihre Leute zurücklassen. Der Vater muss die Söhne zurücklassen und die Tochter und die Frau. Und das ist nicht einfach. Und da darf man ruhig weinen. Da darf man weinen. Jona, Kapitel 2. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol, aus dem Totenreich, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Jona 2, Vers 3. Da waren Schreie, da war ein Flehen, als er in diesem Fisch war und er dachte, jetzt geht mein Leben zu Ende. Ich finde das so schön, dass die Bibel das ganz nüchtern und ganz ehrlich so sagt. Als Jesus die Nachricht hört, dass Lazarus gestorben ist und sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh, wo er liegt, da steht, und Jesus weinte bitterlich. Das ist noch schlecht übersetzt. Eigentlich müsste da stehen, das Herz unseres Heilandes hat sich in seinem Inneren gedreht. Das ist die größte Ausdrucksform von Trauer, die es überhaupt zu beschreiben gibt. Das steht da im Urtext. Und ich finde das so schön. Obwohl Jesus wusste, dass Lazarus nach Hause geht, obwohl Jesus wusste, dass es im Himmel viel tausendmal schöner ist als auf Erden, war er auch ganz Mensch und hat seinen Freund ja verloren. Lazarus war sein Freund. Und das finde ich so schön an unserem Heiland. Er hat sich nicht seiner Tränen geschämt. Selbst Jesus hat, als er die Begegnung mit dem Tod in seiner Familie hatte, als sein Freund starb, geweint. Und das sollten mal einige Christen lesen, die oberfromm andere Christen kritisieren, wenn sie weinen oder wenn sie das nicht verstehen, dass manche in Trauer sind. Solche Christen sind keine biblisch fundierten Christen. Die sind ja frommer als Jesus. Das ist immer gefährlich. Es ist immer gefährlich, wenn Leute sich noch frommer machen wollen als Gott. Es gab einen in der Bibel, der wollte größer sein als Gott. Das ist Satan. Wisst ihr, das ist ganz normal menschlich, dass wir in der Begegnung mit dem Tod diese Dinge auch erleben in unserem Herzen. Auch Trauer und auch Tränen. Wir lesen in der Bibel dann noch eine interessante Stelle zu der Frage, wann ist jemand überhaupt tot? In Apostelgeschichte Kapitel 20, Abvers 10. Paulus wollte weg verreisen und am Abend, bevor er losfuhr, hat er eine lange Rede gehalten und der Eutychus, der ist da vom Gerüst gefallen und die haben alle gedacht, er ist jetzt tot. Und dann steht in Vers 10, Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, um ihn umfassend sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, so reiste er ab. Sie brachten aber den Knaben lebend und wurden nicht wenig getröstet. Die haben alle gedacht, er ist tot. Der lag da auf dem Boden. Aber Paulus sagt, macht keinen Lärm, seine Seele ist noch in ihm. Und jetzt sage ich euch was. Diese ganzen Leute, die diese Nahtoderfahrung hatten, die waren scheintot, aber die Seele war noch in ihm. Die war noch nicht gestorben. So wie dieser Eutychikus. Das ist ganz wichtig. Der war nicht tot, Eutychikus. Sondern in der Schwebe zwischen Ewigkeit und Zeit. Das ist wichtig. Seine Seele ist noch in ihm. Bei Lazarus lesen wir in Johannes 11, Vers 39, Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es ist 4 Tage her. Nun sind wir keine Ärzte. Ein Arzt weiß, dass nach 4 Tagen dieser Verwesungsgeruch eintritt. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Mensch gestorben ist, fängt der Mensch an zu verwesen. Das ist so. Auch ein sichtbares Zeichen, dass Lazarus nicht scheintot war, sondern er war tot. der war wirklich tot. Eutychikus nicht. Da war die Seele noch in ihm. Da war keine Totenstarre, kein Geruch. Das ist ganz wichtig. Wann ist jemand tot? Wenn Geist, Seele und Leib auch nicht mehr da ist, sage ich jetzt mal bewusst. Der Leib bleibt natürlich da, aber der funktioniert nicht mehr. Und Geist und Seele sind dann auch aus dem Körper raus. Ich werde nachher uns sagen, wo die hingehen. Geist, Seele, Leib, diese drei. Der Leib beim Tode stirbt, bleibt da. Löst sich eines Tages auf. Wird aber bei der Auferstehung der Toten erneuert. Jesus wird unseren alten, verwesten Leib nehmen und ihn umgestalten. In einem Nu. In ein Herrlichkeitsleib. Deswegen können Leute sich noch so viel verbrennen lassen. Das ist ja auch eine sehr ungöttliche Art. Damit wollten Leute Gott eine Rache geben. Das ist so unter dem Motto, dann verbrenne ich mich und mein Staub wird weggeschleudert und dann kann Gott mich nicht mehr finden. Bla, bla, bla. Ja, Gott lacht darüber. Gott wird jeden einzelnen Krümel an seinen Geschöpfen wiederfinden. Gott weiß ganz genau, wo alles ist. Wer hat die Herrschaft über den Tod? Er ist ja unser letzter Feind. Er wird eines Tages weggetan. Wir lesen in Hebräerbrief Kapitel 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, dieser Jesus, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das heißt, die Macht des Todes hatte eines Tages Satan. Und die Bibelleser wissen auch wann. Wann hat der Satan die Macht des Todes gehabt und über den Tod? Wann? Als er aus dem Himmel rausgeschmissen wurde? Wann? Richtig, beim Sündenfall. Als der Mensch sich bewusst gegen Gott entschied und für Satan, hat der Mensch in dem Moment die Macht dort verspielt über das Leben und der Satan hat die Macht des Todes durch die Sünde an sich gerissen. Und deswegen musste Jesus auch sterben. Leute, die behaupten, Jesus wäre gar nicht gestorben, das ist eine satanische Lehre. Allein schon deswegen, weil Jesus musste sterben, weil rein rechtlich, Gott ist gerecht. Und jetzt hört mal zu, was ich euch sage, das ist wichtig. Gott ist auch dem Satan gegenüber gerecht. Gott ist jedem gegenüber gerecht. Gott der Vater hätte Satan nicht die Macht des Todes entreißen können, hätte sein Sohn nicht wirklich in dem Tod gelegen. Jesus musste den Tod schmecken, er musste wirklich tot sein, damit er uns, die wir durch den Tod gezeichnet sind, rauslösen kann aus dem Tod. Und wenn Jesus nicht richtig gestorben wäre, hätte der Satan auch weiterhin die Macht. Sondern lernen müssen wir total von der Bibel widersprechen. Das ist satanische Lehre. Jesus war wirklich tot. Und in Offenbarung 20, Vers 14, da lesen wir auch eine interessante Stelle. Und da steht: Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Zweite Auferstehung und Weltgericht. Das heißt, der Tod wird eines Tages auch gerichtet werden. Ewig verbannt. Ich freue mich darauf. Endlich sind wir den Tod los. Aber wir müssen wissen, Satan hatte ursprünglich die Macht durch den Sündenfall und erst als Jesus am Kreuz gestorben ist und am Ostermorgen aufgestanden ist, hat Jesus öffentlich damit auch den Satan die Macht genommen vom Tod. Und deswegen hat Jesus die Macht, Jesus bestimmt, rechtsmäßig mit allem, was passiert. Und Satan muss loslassen. Und weil wir in Jesus leben als Kinder Gottes, haben wir in ihm den Sieg über den Tod. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, müssen wir ihn nicht mehr schmecken. Du wirst den Tod eines Tages als Christ an dein Sterbebett nicht mehr schmecken müssen, weil Jesus auf Golgatha in die ewige Nacht ging. Er musste ihn schmecken. Wisst ihr, was er für einen Tod schmecken musste? Er musste den Tod aller Menschen schmecken. Das können wir uns ja gar nicht ausmalen. Wir würden mit unserem eigenen Tod ja gar nicht klarkommen. Ohne Vergebung. Jesus hat den Tod jedes einzelnen Menschen, der je gelebt hat, auf dieser Erde getragen. Wisst ihr, was da für Seelennöte in ihm waren? Können wir uns überhaupt nicht ausmerken. Das hat er für dich und für mich getan, weil er uns liebt. Als Jesus am Kreuz hing, lesen wir in Matthäus 27, Vers 50, Jesus schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Er gab den Geist auf. Er hat es angenommen. Jesus war ja Gott. Gott kann nicht sterben, ist völlig logisch. Jesus hat am Kreuz auf seine göttliche Vollmacht verzichtet und hat die Unsterblichkeit abgegeben und hat sich für die Sünde entschieden, hat die Sünde auf sich genommen. Und dort musste er auch ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kannte es nicht. Er musste seine Göttlichkeit aufgeben, weil er deine und meine Sünde, weil er der Sünden der Welt für sich genommen hat, um sich eins zu machen mit der Sünde, damit er die Sünde besiegt. Das hat auf Golgatha stattgefunden. Freiwillig. Jesus wäre heute noch am Kreuz, wenn er nicht freiwillig den Geist abgegeben hätte. Konnte gar keiner von ihm nehmen, er ist Gott. Aber er hat gesagt, Vater, ich will sterben. Ich verzichte auf meine Gottheit. Das ist übrigens die Stelle, die viele nicht verstehen, in Philipper Kapitel 2. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Das ist diese Stelle. Das hat er gemacht. Dieses Zu-Nichts-Machen bedeutet, er hat sich bewusst entschieden, nicht mehr Gott sein zu wollen und zu sterben. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet für unseren Heiland. Das sind Dimensionen, die gehen ganz tief. Was geschah denn auf Golgatha und am Ostermorgen? Genau dieses geschah. Er hat sich eins gemacht auf Golgatha mit dem Tod, um ihn zu besiegen am Ostermorgen. In Johannes 11,25, da sagt unser Heiland, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist eine Aussage. Das kann er machen. In Römer Kapitel 6, ab Vers 8, da steht, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er lebt, das lebt er für Gott. Und Römer 6, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Und Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Die Bibel sagt, als Jesus dort am Kreuz starb und die Jünger ihn in die Gruft gelegt haben, in der noch niemand lag, von diesem Josef von Arimathäa, und Jesus dort am dritten Tage auferstanden ist, da hat der Heilige Geist ihn aus dem Tode herausgeholt. Und Paulus sagt, der Heilige Geist, wenn ihr Christen seid, der lebt in euch. Und so wie Jesus nicht im Tode bleiben konnte, so bleibt auch ihr nicht im Tode, weil dieser Heilige Geist in euch lebt. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir nach Hause gehen. Sein Auftrag ist es, die Gemeinde ins Leben zu rufen. Wir leben in dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Vor Jesus Zeit, von der Schöpfung bis Jesus kam, ist das Zeitalter des Vaters. Als Jesus auf Erden war, war das Zeitalter des Sohnes. Und bis Jesus die Gemeinde heimholt bei der Entrückung, ist Zeitalter des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hat nur eine Aufgabe. Dich und mich sicher eines Tages bei Jesus oben abzugeben. Das ist seine Aufgabe. Er ist der Brautwerber. Damals im Alten Testament hat Abraham für seinen Sohn Isaak eine Frau gesucht. Und sein Hausknecht Elisir hat für ihn die Rebekka geholt. Und so wie der Elisir, der Hausknecht, für den Vater für den Vater seinen Sohn die Braut geholt hat, so holt der Heilige Geist für Gott den Vater seinen Sohn Jesus seine Braut. Das ist ein wunderschönes Bild im Alten Testament für den Vater, für den Heiligen Geist, für die Gemeinde und für Jesus. Abraham ist ein Bild für Gott den Vater, Isaac ist ein Bild für Jesus, Rebekka ein Bild für die Gemeinde und Elisir ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will sich auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Das hat der Knecht Elisir auch nicht getan. Interessant, wir lesen nicht sein Wort in der ganzen Geschichte, wo er die Braut Rebekka sucht. Erst später wissen wir überhaupt, dass er Elisir heißt. Das heißt, der Heilige Geist macht immer den Vater und den Sohn groß und stellt sich zurück. Das sind wunderbare Dimensionen, die im Wort schon alttestamentlich da drinnen sind. Ostermorgen, da hat Jesus den Tod besiegt und das feiern wir ja auch am Ostern. Die Auferstehung unseres Herrn, den Jubelruf. Was passiert denn mit Geist, Seele und Leib? Wir lesen im 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele oder ein lebendes Wesen. Für Gott ist der Mensch erst dort eine lebendige Seele gewesen, als der Atem des Lebens in Verbindung kam. Das heißt, durch Gottes Atem entstand Menschsein und Leben. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Mein Geist, welcher Geist ist das? Das ist eine gute Frage jetzt. Die ist ganz, ganz wichtig. Welcher Geist ist das? Ich lese noch eine andere Stelle dazu. 4. Mose, Kapitel 16, Vers 22. Da steht, ist das richtig jetzt, was ich hier gesagt habe? 4. Mose, Kapitel 16, Vers 22. Genau. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten, Gott, du Gott des Lebensgeistes, alles Fleisches. Das ist ein komischer Satz, ne? Du Gott des Lebensgeistes, alles Fleisches. Was war das denn für ein Geist, der jetzt den Menschen ins Leben gerufen hat? In Prediger Kapitel 12, Vers 7 steht noch eine wichtige Stelle. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Das passiert bei jedem Menschen. Asche zu Asche, Staub zu Staub, und der Geist geht zurück. Welcher Geist denn? Der Heilige Geist? Meint ihr das? Kann das der Heilige Geist sein? Nee, weil hier steht, bei allen Menschen geht der Geist zurück, und leider sind ja nicht alle bekehrt. Der kann es nicht sein. Es ist der Lebensgeist Gottes. Das heißt, mit anderen Worten, das ist biblisch jetzt ganz wichtig von der Lehre her, der Mensch, jeder Mensch existiert nur deshalb, weil Gott seinen Lebensgeist gibt. Wenn Gott seinen Geist zurückzieht, nicht den Heiligen Geist, sondern seinen lebensspendenden Geist, den hat jeder Mensch, das ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist der Geist, der uns Leben gibt, damit wir überhaupt leben können. Das ist bei 1. Mose 2, 7 passiert. Gott hauchte. Durch diesen Hauchvorgang konnte der Mensch überhaupt erst leben. Das heißt, jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, erlebt nur dadurch, dass Gott seinen Lebensgeist in ihn lässt. Und in Lukas Kapitel 23, Vers 46, da steht, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies sagte, verstarb er. Wir müssen aber wissen, dass im Urtext bei dem Wort Seele und Geist eigentlich immer so das Gleiche gemeint ist. Manchmal spricht die Bibel von Geist und manchmal meint sie Seele. Das ist manchmal nicht so einfach. Da gibt es theologisch auch unterschiedliche Auffassungen. Manche sagen Geist, Seele und Leib und manche sagen, es gibt nur ein Leib oder eine Seele. Es ist eine Einheit und der Leib. Da gibt es unter Christen auch nicht unbedingt eine Klarheit. Für uns ist nur wichtig, der Leib, das bleibt hier, das wird verwandelt. Und der Geist, die Seele oder eins, wie man es auch bezeichnen will, ist das, was uns als Persönlichkeit ausmacht. Das ist mein Verstand, mein Wille, meine Gefühle. Das bin ich als Mensch. Und das bleibt. Das bleibt. Das wird nicht neu geschaffen, indem Gott eine völlig andere Person macht. Wir bleiben die Person. Alle im Himmel werden wissen, dass ich Christian Rosenberg bin. Das werden alle wissen. Ich werde da nicht irgendwie plötzlich Günther Meier sein. Und du bleibst du. Nur völlig verändert in dem Bild Jesu, in einem Heiligungsleben, wo wir uns wahrscheinlich manchmal von uns selbst erschrecken, wie fromm wir leben. Das muss herrlich sein. Das stellt alle Dimensionen, die wir uns nur vorstellen können, in den Schatten. Im 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir etwas ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Unser Leib wird eines Tages verwandelt. Er bleibt hier, er geht nicht mit, aber der Herr wird unseren Leib verwandeln. Das ist auch interessant. Was passiert mit Geist, Seele und Leib? Genau das. Wenn wir sterben, in dem Moment, wo wir sterben, unseren letzten Atemzug machen, geht der Geist des Lebens, das ist das, was Gott uns überhaupt gegeben hat, der geht zurück zu Gott und unsere Seele, das ist das, was uns als Mensch ausmacht. Tja, wo geht denn das hin? Da schlagen wir mal die Bibel auf. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und Offenbarung 21,8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Bibel berichtet ganz klar, dass es ein ewiges Reich bei unseren Herrn gibt, für die, die im Buch des Lebens stehen, für die, die sich Jesus anvertraut haben. Aber die Bibel berichtet auch, dass es eine andere Gruppierung gibt, dieser Feuersee, der ewig brennt, wo Jesus sagt, wo der Wurm nicht stirbt, wo ein ewiges Feuer ist, ein ewiges Getrenntsein von Gott, die sogenannte Hölle. Und davon will man heutzutage nichts mehr wissen. Wir müssen aber ganz offen als Christen dort immer wieder Leuten deutlich machen, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und in den Himmel komme ich nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern ich brauche die Bekehrung in Christus. Ich brauche Sündenvergebung. Ich brauche jemand, der mich gerecht macht vor Gott. Und das ist Jesus. In Römer Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch wem? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und uns steht es nicht zu, über Menschen zu richten. Das möchte ich einfach mal betonen. Es gibt manche Christen, die sagen, der ist verloren und der ist errettet und der ist verloren. Natürlich können wir im Leben erkennen an der Frucht, wo jemand steht. Und ich darf es mal so offen sagen, es wird ja nicht öfters gelogen als auf einer Beerdigung, oder? Also die Beerdigung ist ja der Ort der Lüge eigentlich, leider. Da werden Menschen, die gottlos gelebt haben, hingestellt als die größten Heiligen, die es je gab auf Gottes Erdboden. Und dafür sollte man sich eigentlich schämen als Christ. Aber man sollte sich auch schämen als Christ, wenn man Gott in sein Amt reinfuscht und behauptet, man selbst ergründe die Herzen der Menschen. Was ein Mensch in seiner letzten Sekunde macht, weißt du nicht. Und sei demütig genug, lieber Mensch, und sei vor allen Dingen auch weise genug und lass das, was Gottes Sache ist, in seiner Hand. Du wirst nur Probleme haben und Sünde über Sünden in dein Leben anhäufen und dich nur auffressen, innerlich und äußerlich, wenn du dich über Sachen den Kopf zerbrichst, wo du gar nicht Mitspracherecht hast. Gott entscheidet, wer wohin kommt und nicht du. Und eins sage ich euch, im Himmel gibt es manche Überraschungen, in der Hölle auch. In der Hölle sind manche, die hätten wir oben gesehen, die sind da nicht. Und im Himmel sind manche, wo wir dachten, die sind da gar nicht angekommen, die werden da sein. Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich über das Thema Sterbebegleitung spreche, uns wichtige Dinge sagen über Menschen, was so passiert in dem Prozess des Sterbens. Was ich zum Schluss einfach nochmal sagen möchte, ist diesen Mut, den wir haben dürfen. Wir Christen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir dürfen 1. Johannes 5, Vers 12 nehmen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz offen auch über den Tod mal reden. Wir bereiten uns alle viel zu wenig darauf vor. Die Bibel sagt etwas. Mose, dieser Mann Gottes, schreibt in Psalm 90 einen wichtigen Satz. So lehre uns dann zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Nur ein Mensch, der Gott nicht kennt und der von Gott überhaupt nichts weiß, der lebt so in den Tag hinein. Wir sollten weise Menschen werden. Wir sollten uns immer bewusst machen, dieser Tag kann auch der letzte Tag meines Lebens sein. Und jetzt sage ich euch etwas. Eines der größten Geheimnisse in unserem Glaubensleben ist, dass wir genau so leben. Stell dir mal vor, heute Abend um 22 Uhr würde dein Leben beendet. Was würdest du jetzt noch tun? Ich glaube, du würdest jetzt nach Hause gehen und ganz wichtige Dinge tun und nicht vielleicht die Zeit, verzeiht mir das, wie es manche sagen, totschlagen. Das ist ein ganz furchtbares Wort, weil die Zeit ist das Wertvollste, was Gott uns in diesem Leben anvertraut hat. Wir sollen die Zeit nicht totschlagen, sondern sie ausnutzen. Frucht bringen für den Herrn. Guck mal, mit dieser Lebensperspektive können wir den Tod auch anders begegnen, weil unser Leben dann geordnet ist. Ich glaube, viele Menschen haben deswegen auch so ganz massive Angst vor dem Tod, weil ihr Leben total im Chaos ist. Und weil sie eigentlich gar nicht wissen, was ist überhaupt die Perspektive meines Lebens, für was lebe ich überhaupt? Und das merke ich immer wieder mit Menschen, wenn ich ins Gespräch komme, die in starken Depressionen sind oder in Niedergeschlagenheit. Die haben keinen Lebensmut mehr. Und das ist das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann. Wenn du nicht mehr weißt, für was lebe ich überhaupt. Wir als Christen sollten wissen, für was wir leben und warum. Wir leben, weil unser Herr lebt. Und weil wir einen Auftrag haben, den schönsten und besten, den es gibt. Wir dürfen mit ihm leben. Und wir dürfen andere Menschen, angefangen in unserer eigenen Familie und darüber hinaus, überall, wo der Herr uns hinstellt, sagen, du bist von Gott geliebt und es gibt für dich einen wunderbaren Plan im Leben und der heißt Jesus. Was ist der Tod? Für uns Christen ist es nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort ist Leben. Leben. Ich möchte noch mal diesen letzten zum Schluss noch mal dieses Gedicht vorlesen. Meine Spuren. Was werd ich einmal hinterlassen, wenn ich von hinnen scheiden muss? Wenn ich im Tode werde erblassen, ist das der Weisheit letzter Schluss? Die Spuren, die ich einmal machte, was sagen diese von mir aus? Was ich gewirkt und was ich dachte, war das ein kleiner Wink nach Haus? Hab ich die Menschen eingeladen, dem Gott zu trauen, unbeschränkt? Hab ich erzählt vom Herrn der Gnaden, der unser aller Wege lenkt? Hab ich auf Jesus hingewiesen, der uns erlöst mit seinem Blut? Hab ich in Nöten den gepriesen, der gern aus Gnaden Wunder tut? Im großen Meer der Ewigkeiten verliert sich einmal meine Spur. Doch Jesus lehrt für alle Zeiten, hab keine Angst und glaube nur. Komm heim zu mir, stell ein dein Schaffen. Zieh jetzt ins Reich der Himmel ein, gib ab dein Schwert, all deine Waffen. Du sollst auf ewig bei mir sein. Jetzt ist der Glaubenskampf beendet, nun ruhst du aus auf immer da. Bei Jesus, welcher Segen spendet, sag doch, ist das nicht wunderbar? Ich möchte noch mit uns beten und wenn wir können, stehen wir dazu auf. Vater im Himmel, wir kommen heute Abend zu dir und möchten Buße tun. Weil wir oft so leben, als werden wir ewig hier leben. Weil wir uns oft gar keine Gedanken machen, auch über unsere letzte Stunde. Und damit machen wir uns auch manches Mal wenig Gedanken, wie unser Leben aussieht. Vergib uns, dass wir manches Mal nicht weise waren. Dass wir manchmal so gelebt haben, als wenn das alles hier die Ewigkeit wäre. Und hilf du uns neu, diesen Blick auf dich gerichtet zu haben. Du wirst bald kommen, lieber Heiland, um uns heimzuholen zu dir. Ich möchte dich bitten, dass keiner hier den Raum verlässt, denn ich innerlich weiß, dass er mit dir leben darf. Ich möchte bitten, dass du alle jetzt innerlich ganz tief unruhig machst, die von sich nicht behaupten können, dass wenn sie sterben, eines Tages bei dir sind. Lass in diesen Raum kein in die Hölle kommen, Herr, sondern schenk, dass sie alle mitkommen zu dir in den Himmel. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir unser Leben so leben, dass wir eines Tages an unserem Sterbebett nicht bereuen müssen, dass wir zu wenig getan haben oder unser Leben verschlafen haben, sondern schenk, dass wir eines Tages so sterben können, dass wir sagen können, Herr, wir haben deinen Plan erfüllt mit aller Schwachheit. Dazu gib du uns Gnade und danke, dass du den Tod besiegt hast und dass wir durch dich leben dürfen. Und ich freue mich darauf, dass die Ewigkeit bei dir es den Tod und das Sterben nicht mehr gibt. Dafür bete ich dich an. Amen.